Liebe Gemeinde, nach dem Weißen Sonntag und dem Hirtensonntag heute Jubelsonntag. Alles die Sonntage nach Ostern, die Ostern unter verschiedenen Aspekten beleuchten. Ostern ist noch nicht vorbei. Bis Pfingsten ist Ostern. Ihr könnt also auch eure Ostereier noch hängen lassen oder sie wieder hinhängen, denn jetzt ist die Osterzeit und nicht die Zeit vor Ostern. Das ist so ähnlich wie im Advent. Ja, es ist etwas Neues in die Welt gekommen durch Ostern und das begreift man eigentlich kaum. Und deswegen ist es gut, sich dafür Zeit zu nehmen, mehrere Sonntage lang, mehrere Wochen lang. Und das, was da geschehen ist, ist ein Grund zur Freude. Aus der Schöpfung ist eine Neuschöpfung geworden. Wir müssen nicht mehr auf den Tod schauen, wie das Kaninchen auf die Schlange. Der Tod ist kein Endpunkt mehr, sondern ein Übergang in etwas Neues, das wir noch nicht kennen, aber das wir glauben dürfen, auf das wir hoffen dürfen. Im Licht des Neuen können wir das Alte getrost zurücklassen. Die Schöpfung verhält sich zur Neuschöpfung wie der Schatten zum Licht. Christus ist uns vorangegangen in dieses Licht. Davon handelt Ostern. Und der Osterglaube rechnet mit neuem Leben aus dem Tod, auch schon hier und jetzt. Auch im übertragenen Sinne, in Beziehungen, die sich totgelaufen haben, in verfahrenen Familiensituationen, in Streit und Sprachlosigkeit, in Trauer und Hoffnungslosigkeit, dürfen wir hoffen, dass das keine Endpunkte sind, sondern dass neues Leben wachsen kann, dass Gott die Macht hat, daraus etwas Neues werden zu lassen. Der Tod hat kein Recht mehr, das Ende zu sein. Er ist das Alte, das vergangen ist oder zumindest im Vergehen ist. An seiner Stelle will Gott Neues wachsen lassen. Was bleibt 3 Wochen nach Ostern von Ostern? Wie prägt Ostern unser Leben? Leben wir in heiterer Todesverachtung? Gibt es bei uns ein Jubel über das vergangene Alte und das gewordene Neue, so wie es der Wochenspruch sagt? Wir werden heute aufgefordert, das Leben durch die Osterbrille zu betrachten. Wir werden aufgefordert, uns über das Neue zu freuen, das Gott wachsen lässt. An den Bäumen und auf den Wiesen genauso wie in uns und unter uns. Ich finde, bei so einem Wetter ist das gerade auch nicht sehr schwer. Überall sprießt und duftet es und zwitschert, dass einem schier die Sinne überlaufen wollen, wenn man draußen spazieren geht. Gott lässt es in der Natur wachsen, durch Wärme, durch Regen und durch Wind. Und genau so wird in der Bibel Gottes Geist beschrieben, als Feuer, als Wasser und als Atem oder Wind. Gottes Geist lässt Dinge wachsen. Er bringt uns in Bewegung und er hält uns in Bewegung. Bewegung ist Leben. Unsere Lungen saugen unaufhörlich und unbewusst Luft ein. Wir sind die ganze Zeit in Bewegung, auch wenn wir still da sitzen. Die Luft erneuert unser Blut und unser Herz pumpt dieses frische Blut unaufhörlich durch unseren Körper. Alles ist in Bewegung und es liegt nahe, sich auf den Atem und auf den Herzschlag zu konzentrieren, wenn wir mit dem in Kontakt sein wollen, der uns das Leben gegeben hat und der es uns erhält. Ja, der sagt, er ist selber das Leben. In jedem Augenblick erhält er unser Leben. Und das geschieht durch Bewegung und die können wir unmittelbar spüren. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus schrieb der Evangelist Johannes ein neues Evangelium. Warum hat er das gemacht wohl? War doch schon alles gesagt, oder nicht? Es gab 3 Evangelien, die waren mehr oder weniger bekannt. Das eine hier, das andere mehr da, von Matthäus, Markus und Lukas. Dazu die Paulusbriefe, viele andere Schriften, einige umstritten und nicht so verbreitet, andere weniger umstritten. Aber warum nochmal das Ganze erzählen, wo doch eigentlich schon so viel gesagt ist? Für Johannes war nicht alles gesagt. Er wollte die Jesusgeschichte noch einmal in einem neuen Licht erzählen. Dafür musste er nicht alle Geschichten aus den anderen Evangelien noch einmal bringen. Ein paar schon. Er hat ausgewählt, er hat neu sortiert und er hat vertieft. Im Johannesevangelium hält Jesus lange Reden. Das ist das Besondere am Johannesevangelium. Und damit gewährt Johannes uns Einblicke in das, was Jesus im Innern bewegt hat. Die Abschiedsreden gehen allein über 4 Kapitel, 13 bis 17. Heute geht es um einen Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu. Und dieser Abschnitt nimmt uns auch einmal mit an den Abend des Gründonnerstag. Jesus hat seinen Jüngern da die Füße gewaschen. Das betont Johannes anstelle des Abendmahls. Das erzählt er gar nicht. Aber die Fußwaschung ist ihm wichtig. Und dann beginnt er danach zu reden. Er bereitet die Jünger auf den Abschied vor, auf seinen Weg ans Kreuz, woran nichts mehr zu ändern ist. Das wird kommen, weil es so kommen muss. Und Jesus weiß das und stellt sich dem. Und nur noch eine Weile wird es dauern. Dann wird er ans Kreuz geschlagen. Damit ist bei Johannes viel weniger Horror verbunden als in den anderen drei Evangelien. Das Kreuz bedeutet bei Johannes Erhöhung zum Vater, Verherrlichung. Es ist ein Übergang. Das Kreuz beendet kein Leben, sondern es hebt das Leben Jesu in eine neue Dimension. Und Jesus ist darauf innerlich vorbereitet. Die Jünger begreifen das nicht. Und jetzt lese ich aus Johannes 16 die Verse 16 bis 23. A. Nur eine Weile und ihr seht mich nicht mehr. Und wiederum eine Weile und ihr werdet mich sehen. Da sagten einige seiner Jünger zueinander, was meint er, wenn er zu uns sagt, nur eine Weile und ihr seht mich nicht und wiederum eine Weile und ihr werdet mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Sie sagten also, was meint er, wenn er sagt, nur eine Weile, wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, darüber zerbrecht ihr euch den Kopf, dass ich gesagt habe, nur eine Weile und ihr seht mich nicht und wiederum eine Weile und ihr werdet mich sehen. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau niederkommt, ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie das Kind aber geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen und die Freude, die ihr dann habt, nimmt euch niemand. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Jemand hat gesagt, das ist ein Text, der im Deutschunterricht nicht allzu sehr gefeiert werden würde. Viele Wiederholungen, wo wir es eigentlich beim ersten Mal doch schon begriffen haben. Aber es geht wieder und wieder 7-mal diese Weile, von der hier die Rede ist. 2-mal Jesus, dann 3-mal die Jünger und dann nochmal 2-mal Jesus. Eigentlich ist das nicht so schwer zu verstehen, was Jesus ankündigt, jedenfalls für uns heute nicht. Die erste Weile ist die Zeit bis zur Kreuzigung. Die zweite Weile ist die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern. Zwischen Karfreitag und Ostern werden die Jünger Jesus nicht mehr sehen, an Ostern werden sie ihn wiedersehen. Die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern ist für die Jünger mit Traurigkeit und Angst verbunden. Die Welt freut sich darüber, dass Jesus aus dem Weg geräumt ist. Die Welt, das ist bei Johannes das ungerechte System der Mächtigen. Egal ob politisch oder religiös. Die Welt. Die setzen sich durch und bringen Jesus zum Schweigen. Und darüber werden seine Jünger traurig sein. Aber ihre Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln, wenn Jesus ihnen Ostern erscheinen wird. Dann wird es sein wie bei der Geburt eines Kindes. Die Leiden sind vergessen, wenn das Neugeborene da ist. Wozu die ganze umständliche Ausführlichkeit? Wir leben nach Ostern. Wir müssen nicht mehr über die kurze Zeit zwischen Karfreitag und Ostern vorbereitet werden. Und das mussten auch die Gemeinden nicht, an die Johannes geschrieben hat. Auch die lebten nach Ostern. Es geht Johannes also um ein anderes Thema. Ein Thema, das auch nach Ostern aktuell ist. Und das Thema heißt Abschied und Wiedersehen. Die Ostererscheinungen haben auch nur eine kurze Weile gedauert. Seit Himmelfahrt sehen wir Christus nicht mehr, so wie die Jünger und die Osterzeugen ihn gesehen haben. Er sitzt zur Rechten Gottes, sagen wir, im Glaubensbekenntnis, und von dort wird er einst kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Christen, an die Johannes schrieb, waren aber ganz aktuell traurig und brauchten Trost. Die Welt, das ungerechte System der Mächtigen, war auch damals nicht untätig und machte jetzt die Christen zu Sündenböcken für jede Art von Unglücksfällen, Naturkatastrophen, Missernten, alle Formen des Übels. Dann nimmt man die her, die sowieso irgendwie komisch sind und unbeliebt und Außenseiter. Die sind doch wohl schuld. Die haben das Böse zu uns gebracht mit ihrer komischen Art. Hat es immer gegeben, wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben. Wo ist Jesus für diese bedrängten Gemeinden? Das ist die Frage. Und es ist die Frage aller Bedrängten zu allen Zeiten. Wo ist Jesus für uns? Und Johannes will sie trösten. Es wird ein Wiedersehen geben. Dann wird die Trauer sich in Freude verwandeln. Das ist die alte Verheißung aus Jeremia 31, wo es heißt, ihre Trauer werde ich in Freude verwandeln und ich werde sie trösten und glücklich machen, frei von ihrem Kummer. Jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Vertröstung auf eine utopische Zeit, die 1900 Jahre später immer noch nicht gekommen ist. Aber Jesus vertröstet nicht, denn in dieser Zwischenzeit sind die Bedrängten nicht allein gelassen. Jesus sendet ihnen seinen Geist und der heißt im Johannesevangelium nicht umsonst der Tröster. Der lässt seine Gemeinde die Fußspuren des guten Hirten sehen, der ihnen vorangegangen ist. Und er bewirkt innerlich ein Neuwerden, ein Ostern, eine Hoffnung, dass das todbringende System, was sie bedrängt, nicht das Letzte ist und nicht das Ende sein wird. Er führt in alle Wahrheit. Er macht seine Worte lebendig, die auf Papier stehen oder gesagt werden. Aber es braucht den Geist Gottes, damit sie lebendig werden für uns. Der Geist gibt Wärme und Wachstum und Kraft und er setzt in Bewegung, damals wie heute. Noch eine Weile. Natürlich hoffen wir auch auf ein Wiedersehen mit denen, die uns vorausgestorben sind. Als mein Vater gestorben ist, habe ich mich in der kindlichen Einfalt eines 5-Jährigen damit getröstet, der kommt bald wieder. Das hat mir eine Weile geholfen, eine kleine. Irgendwann habe ich verstanden, der kommt nicht wieder. Aber ich fand in mir die Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel. Weiß nicht, wo die herkam. Vielleicht hat der Tröster sie mir geschenkt. Der Himmel ist kein Ort, wo wir mit unserem Glauben, mit unserem Gott ganz alleine sind, jeder für sich. Da wird Gott alles in allem und in allen sein, heißt es bei Paulus. Alle werden mit Gott und miteinander vereinigt sein. Vorstellen kann ich mir das nicht so richtig. Aber diese Hoffnung auf ein Wiedersehen, in welcher Art auch immer, macht manchen Abschiedsschmerz erträglicher. Und wir können sogar Strategien lernen, mit dem Alleinsein auf Zeit besser fertig zu werden. Zu einem Therapeuten kam einmal ein Mann, der nicht mit dem frühen Tod seiner Frau fertig wurde. Der Therapeut fragte ihn, was würde denn deine Frau wohl sagen, wenn sie jetzt hier neben dir auf dem Stuhl säße? Und der Mann überlegte einen Moment und dann meinte er, sie würde ihm sagen, sammle doch aus dieser Welt all das noch auf und versuche zu ordnen, was du wert findest, um es mir mitzubringen. Lass es gemeinsam uns durchgehen wie die Fotoalben, die wir einander aus der Zeit gezeigt haben, da wir uns noch nicht kennengelernt hatten. All diese Bilder haben wir uns seinerzeit anvertraut und geschenkt, weil wir in ihnen eine Vorbereitung auf etwas erblicken durften, von dem wir damals, als es geschah, noch gar nicht wissen konnten, dass es uns einmal zusammenführen würde. Doch das hat es getan. Und so lass es uns auch jetzt halten. Setze all das Glück fort, das wir uns wechselseitig ermöglichen durften und lass uns gemeinsam aufeinander zuwachsen über die Zeit hinaus. Vielleicht hat es ihm geholfen, vielleicht auch nicht. Vielleicht hilft es uns, so etwas zu denken, vielleicht auch nicht. Aber wo ist Jesus in unserer Traurigkeit, in unserer Angst und in unserem Schmerz? Er ist in seinem Tröster schon unterwegs zu uns. Das können wir aus dem Johannesevangelium lernen. Er sendet ihn, diesen Tröster, zu uns. Und er leitet uns an, unser Leben auf Christus hin zu leben, so wie der Mann auf seine Frau hin zu leben versucht hat. Dadurch wird etwas neu in uns. Und oft ist eine Weile der Traurigkeit, des Schmerzes und der Angst so wie ein Geburtshelfer für ein neues Leben in größerer Weite, größerer Gelassenheit und Zuversicht. Jesus spricht hier sogar von einer neuen Geburt. Die Schmerzen und Tränen werden sich auflösen, wenn das neue Leben geboren ist. Dann wird die Freude grenzenlos sein. Ich will euch am Ende eine Geschichte erzählen von einer Geburt aus der Perspektive von zwei Kindern im Mutterleib. Es geschah, dass in einem Schoß Zwillingsbrüder empfangen wurden. Die Wochen vergingen und die Knaben wuchsen heran. In dem Maße, in dem ihr Bewusstsein wuchs, stieg die Freude. Sag, ist es nicht wunderbar, dass wir leben? Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken. Als sie aber die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und die ihnen die Nahrung gab, sagten sie voll Freude, wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Als aber die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. Was soll das heißen? Fragte der eine. Das heißt, antwortete der andere, dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald zu Ende geht. Aber ich will gar nicht gehen, erwiderte der eine. Ich möchte für immer hier bleiben. Wir haben keine Wahl, entgegnete der andere. Aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt. Wie könnte das sein, fragte zweifelnd der Erste. Wir werden unsere Lebensschnur verlieren. Und wie sollen wir ohne sie leben können? Und außerdem haben andere vor uns diesen Schoß verlassen und niemand ist zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das Ende. So fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte, wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das ganze Leben im Mutterleib? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter dem allen. Aber sie muss doch existieren, antwortete der andere. Wie sollten wir sonst hierher gekommen sein? Und wie könnten wir am Leben bleiben? Hast du je unsere Mutter gesehen? Fragte der eine. Womöglich lebt sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, weil wir dadurch unser Leben besser verstehen können. Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter, gefüllt mit vielen Fragen und großer Angst. Und schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen. Und was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume. Am Tag des Wiedersehens, sagt Jesus, werden wir nichts mehr fragen. Dann werden wir sehen, dann werden wir spüren und dann wird alles klar sein und herrlich und gut. Bis dahin leben wir im Glauben, wenn es gut läuft oder auch im Zweifel. Und wir haben beides nicht wirklich in der Hand. Aber wir werden bewahrt durch Gottes Kraft und getröstet durch seinen Geist. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich möchte schließen mit Worten aus dem 1. Petrusbrief. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, sodass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Auf dieses Heil hin, das bereit liegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht und jubelt in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seele. Amen.